Dieses Jahr war ziemlich ereignisreich, nicht nur für mich, aber irgendwie bin ich dann vom News-Fan zum News-Produzenten geworden. Ich bin Max, seit Oktober 2017 beim DAV und für das Kommunikationsdesign verantwortlich. Diese Woche kam dazu gehört, wöchentlich die News zu produzieren, sämtliche Drucksachen zu setzen, Photoshop-Retuschen oder auch als Kameramann im Bundestag unterwegs zu sein. Obwohl ich erst seit Oktober hier bin, hatte ich direkt einige größere Projekte, wie zum Beispiel die Dokumentation der Cannabis-Normal-Konferenz und abschließend für dieses Jahr eben der Jahresrückblick 2017.
Herzlich willkommen beim DHV Jahresrückblick 2017. Wir lassen heute mal Revue passieren, was Wichtiges passiert ist in der Cannabispolitik in Deutschland, international und was beim Hanfverband passiert ist. Kollege Florian und ich, wir haben uns die wichtigsten Punkte rausgesucht, die wir für erwähnenswert halten. Ja, und ich würde sagen, wir fangen gleich im Januar an, wa?
Ja, das Jahr insgesamt war ja ein gigantisches Jahr. Es ist unglaublich viel passiert. Verzeiht uns, falls wir einzelne Punkte nicht erwähnen, die ihr wichtig fandet. Das Jahr im Januar begann im Prinzip erstmal mit einer positiven Nachricht. In Thüringen wurde die geringe Menge für Cannabis erhöht auf 10 Gramm. Vorher war die gar nicht so genau festgelegt. Insofern ein guter Schritt, der von vielen lange auch schon erwartet worden war, nachdem eben die rot-rot-grüne Regierung in Thüringen an die Macht gekommen ist. Und auch ein Schritt, der eben nochmal zeigt, politische Veränderungen bewirken etwas. Wenn in der Politik etwas passiert, kann das auch eben die Cannabispolitik verändern.
Ist natürlich auch von daher ein interessanter Vorgang, weil Bodo Ramelow in Thüringen der erste und einzige linke Ministerpräsident ist, den man gut mit dem ersten und einzigen grünen Ministerpräsidenten Kretschmann in Baden-Württemberg vergleichen kann. Und der hat ja komplett abgelost. Die grünen regierte Regierung in Baden-Württemberg hat überhaupt nichts verändert in die positive Richtung für Cannabiskonsumenten. Wobei man natürlich sagen muss, auch die Anhebung der geringen Menge auf 10 Gramm in Thüringen ist jetzt ein ganz kleines Schrittchen, ist kein Riesending. Ist ungefähr so, dass das ganz kleine Fenster, in dem sich Drogenpolitik in Deutschland in den letzten 15 Jahren bewegt hat, da erwarten wir schon noch mehr von der linksgeführten Regierung. Die hatten ja durchaus auch Thema Modellprojekte zum Beispiel auf dem Schirm. Da soll schon noch was kommen. Wir werden jetzt nicht vollkommen zufrieden sein mit Ramelow in Thüringen, wenn es dabei bleibt. Eine Kleinigkeit hatten sie ja noch gemacht, Thema Cannabis als Medizin in den Bundestag gebracht, in den Bundesrat gebracht zur Abstimmung. Da war aber schon klar, dass Cannabis als Medizin kommt. Das war eher nochmal so auf den Fahnenzug aufspringen. Also so weit, so gut. Besser als Kretschmann in Baden-Württemberg, aber wir wollen mehr sehen.
Ja, und Cannabis als Medizin ist ja das wunderbare Stichwort. Damit ging es ja im Januar los. Von uns allen heiß erwartet, das Gesetz für Cannabis als Medizin wurde im Januar endlich beschlossen vom Deutschen Bundestag, wurde auch einstimmig beschlossen. Das heißt, jeder einzelne Abgeordnete, der dort mit abgestimmt hat, hat dafür gestimmt, dass Cannabis auf Rezept möglich wird. Ja,
dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Thema Medizin kommt ja später nochmal ausführlicher. Ne? Da kommt ja nochmal einiges. Donald Trump hat seine Amtseinführung gehabt, auch im Januar. Da war noch so eine Joint-Verteilaktion irgendwie zur Inauguration, als er dann irgendwie Präsident geworden ist. Ne? Weißt du da mehr von?
Ja, 4200 vorgedrehte Cannabis-Joints wollten die Aktivisten da verteilen von Normal und anderen Gruppen. Ich selber habe ja in Washington D.C. die Gruppe mal besucht von Normal vor 3 Jahren und ja, fand das doch sehr bemerkenswert, dass die da jetzt mittlerweile das Gesetz so nutzen. Die meisten von euch wissen es vielleicht, in Washington D.C. ist das Verschenken von Cannabis erlaubt, aber nicht das Verkaufen. Insofern war das eine sehr, sehr schöne Aktion, die also auch durchgezogen wurde. Gibt es schöne Videos davon, wie durch so einen Käfig die Joints nach außen gereicht wurden und im Endeffekt weit über 4200 Gratis-Joints da verteilt wurden. Also mehrere Kilo Marihuana wurden da verschenkt.
Dann nehmen wir das doch gleich mal zum Anlass, Thema USA rund zu machen. Da guckt halt die ganze Welt hin seit Jahren, dass der entscheidende Motor für die Legalisierung weltweit, was da gerade passiert. Und im Grunde muss man erstmal sagen, da ist gar nichts passiert dieses Jahr. Da wundern sich vielleicht viele irgendwie nach den Fortschritten der letzten Jahre. Das war natürlich auch zu erwarten, weil in den USA finden alle 2 Jahre Volksabstimmungen statt, parallel zu den Senats- oder Präsidentenwahlen immer abwechselnd. Und die gab es halt dieses Jahr nicht, 2017. Insofern gab es auch keine Volksabstimmung und keinen zusätzlichen Staat, der Cannabis legalisiert hat. Wir haben 2016 diese Grafik eingeführt, legalisierte Weltbevölkerung, und haben angefangen zu zählen. Angefangen mit Uruguay und den ersten US-Staaten. Und 2016 ist dann halt Kalifornien und drei weitere US-Bundesstaaten dazugekommen. Und da kann man jetzt richtig viele Millionen Menschen schon zählen, die unter legalen Bedingungen leben als Hanffreunde. Aber eben dieses Jahr ist nichts weiter passiert, obwohl die...
Aber das ist ja eine super Nachricht eigentlich, dass nichts weiter passiert ist. Ja, ne? Trump kam an die Macht und alle haben befürchtet, oh Gott, jetzt wird die Cannabis-Szene in den USA zerschlagen und die Industrie wird irgendwie zerschlagen. Nichts dergleichen ist passiert. Es geht alles wie gewohnt seinen Gang. Kalifornien bereitet seine Legalisierung vor. Die Sache läuft in den USA.
Ja. Andererseits ist auch umgekehrt wiederum zähes Ringen. Ja, die haben ja am Anfang schon dieser komische Jeff Sessions, der Justizminister in den USA, ganz harter Hund, hart gegen Cannabis. Der will eigentlich in diesen Staaten, in diesen Legalized-Staaten intervenieren, aber darf irgendwie nicht, weil das Parlament jedes Jahr zum Haushalt dann immer verabschiedet hat, die Regierung darf kein Geld ausgeben, um in den Staaten zu intervenieren. Und das ist jetzt gerade aktuell wieder am Kippen. Die müssen das nochmal erneuern wieder. Und die haben es jetzt nur für ein paar Tage verlängert. Und das heißt also, jederzeit kann es da immer noch passieren, dass diese Bremse nicht aufgelöst wird und Sessions dann doch anfängt, in diesen Medical States rumzurandalieren und Razzien zu machen in den Dispensaries. Also das Thema ist nicht endgültig erledigt. Wir können jetzt nicht sagen, komplette Entwarnung. Trump-Regierung wird nicht intervenieren in den Staaten. Das ist nach wie vor so eine kleine Wackelangelegenheit, aber eben gute Nachricht, dieses Jahr nichts passiert. Und für die Zukunft, für die nächste Zeit, stehen die Karten wirklich gut. Also die Umfragen steigen immer mehr, jetzt zuletzt 64% der Amerikaner für die Legalisierung. Zum ersten Mal auch eine Mehrheit bei den Anhängern der Republikaner. Da werden sich natürlich Trump und Sessions schon dreimal überlegen, ob die da jetzt doch noch anfangen, irgendwie richtig Terz zu machen.
Ja, auch in Anbetracht des Milliardenbusinesses, was da mittlerweile existiert. Also welcher Republikaner will solch ein legales Milliardenbusiness mit Zehntausenden Arbeitsplätzen zerstören?
Das ist, macht auch irgendwie keinen Sinn. Genau, aber ich meine gut, Drogenpolitik ist ja viel ideologisch irgendwie ausgerichtet und da ist egal, was die Wirtschaft sagt. Mal sehen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen.
Naja, wir hatten im Januar auch noch die Weihnachtsspendenkampagne. Das möchte ich doch kurz erwähnen, da die ja aktuell jetzt auch schon wieder läuft, die für dieses Jahr bzw. fürs nächste Jahr. Und im vergangenen Jahr haben wir die ja auch schon gemacht, haben für die Cannabis-Petition 2017 damals Geld gesammelt, sehr, sehr erfolgreich, 32.000 Euro ungefähr eingesammelt eben im vergangenen Jahr. Ja, das war auch eine schöne runde Kampagne für uns, hat Spaß gemacht und hat uns auch mal wieder gezeigt, wie viel Support wir von euch da draußen bekommen.
Genau. Ja, damit sind wir mit Januar fertig. Gehen wir in Februar rein. Da können wir aus DHV-Sicht mal eine Runde machen sozusagen, weil wir haben mächtig Personalzuwachs gehabt dieses Jahr, auch Personalwechsel, so viel los wie nie zuvor. Wir sind im September 2016 noch 5 Leute gewesen. Jetzt sind wir mittlerweile ein Team von 9 Leuten, die hier hauptamtlich bezahlt arbeiten beim Hanfverband. Und im Februar haben halt die ersten angefangen. Sascha Waterkotte als Beauftragter für Kommunikation und Medien hat da angefangen. Dann auch unsere neue Mitarbeiterin für Eventmanagement. Zwischendurch hatten wir da nochmal einen Wechsel. Jetzt mittlerweile Max Karau auf der Stelle, der dann mittendrin auch die Organisation unseres Kongresses übernommen hat und das gut über die Runden gekriegt hat. Verena hat dann im Frühjahr angefangen als Beauftragte für die Betreuung unserer Firmensponsoren. Und wir hatten noch ganz viele Maxe jetzt im Spiel, ja, die ich alle erwähnen muss. Jetzt zuletzt fange ich mal hinten an. Max Schmidt, der jetzt hier auch gerade hinter der Kamera steht und Tobi beerbt hat an der Stelle für Videoproduktion und Layout, Kommunikationsmanagement. Max 1 hat uns verlassen, Max Plenert, der ein langjähriger Mitarbeiter beim Hanfverband, der viel zur Entstehungsgeschichte des DHV beigetragen hat, zuletzt mit Schwerpunkt Cannabis als Medizin und IT hier beim Hanfverband. Schönen Gruß nochmal an der Stelle. Die IT-Abteilung hat dann Andreas Henzelmann übernommen. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich jetzt alle 9, ich denke schon, habe ich irgendwen vergessen von den 9, alle erwähnt, oder? Die dieses Jahr dazugekommen sind.
alle erwähnt. Auf jeden Fall das Jahr der Ausschreibungen beim DHV. Wir haben noch nie so viele Personalausschreibungen gemacht, noch nie so groß das Personal Roulette gedreht. Das war schon anstrengend und aber auch interessant und spannend.
Genau, und wir sind dadurch auch wirklich leistungsfähiger geworden. Das ist ja der Sinn der Sache. Ne? Wir haben einfach mehr wuppen können und ja, wir haben auch noch nie so viel auf die Beine gestellt wie dieses Jahr.
Ganz klar. Ja, außerdem hat Frau Mortler dieses Jahr sich ja auch einige Male wieder hören lassen, unter anderem eben im Februar das erste Mal, als sie uns mal wieder ganz direkt angriff und uns kritisierte, wir würden Cannabis verharmlosen, wir würden Jugendliche motivieren, quasi mehr Cannabis zu konsumieren. Ja, ganz klar, wir sehen das anders, wir verharmlosen Cannabis nicht, wir wollen nicht, dass Menschen mehr Cannabis konsumieren oder häufiger oder sonst irgendwas, wir wollen nur, dass sie nicht dafür bestraft werden. Frau Mortler, ich glaube, das haben wir oft genug mittlerweile gesagt, das sollten Sie mittlerweile auch erkennen.
Ja, Frau Mortler hat uns ja insgesamt gut unterhalten, die ganze Zeit über, auch dieses Jahr wieder kamen immer wieder neue Sachen, da hat sie letztens ja auch vor diesen fiesen US-Hedgefonds gewarnt, dieses böse Business, was da jetzt irgendwie auftaucht im Cannabis-Bereich und Lobbyarbeit macht. Über die Brauereien beschwert sie sich nie, da geht es ja immer irgendwie zum Fest und
so. Na, im Gegenteil, die Hanflobby ist ja jetzt angeblich stärker als die Tabak- und Alkohollobby und macht mehr Druck auf die Politik. Schön wär's, sage ich mal.
Ja, bei manchen Parteien ist vielleicht wirklich so, dass die da zugänglicher sind, aber bei Mortler ist die Welt noch in Ordnung, bei der ist die Alkohollobby noch an erster Stelle. Hat sie noch was gesagt dieses Jahr? Sie hat nochmal bestätigt, Cannabis wäre eine Einstiegsdroge ihrer Meinung nach. Auch so ein völliger Blödsinn. Die gesamte Wissenschaftsszene ist sich einig, das ist Quatsch, dass vom letzten Jahrtausend, beziehungsweise selbst 1994 beim Urteil des Verfassungsgerichts war schon klar, auch wissenschaftlich, Cannabis ist keine Einstiegsdroge und Mortler läuft immer noch damit rum und erzählt es. Also großes Kino. Ich werde sie vermissen. Also ich gehe ja davon aus, dass sie nicht weiter Drogenbeauftragte bleibt. Wir haben nochmal recherchiert. Es ist noch nie eine Drogenbeauftragte oder ein Drogenbeauftragter über die Wahl hinaus dann dabei geblieben. Die sind dann alle abgesprungen, haben alle was anderes gemacht. Und dass ausgerechnet Mortler jetzt weitermacht, ist schon außerordentlich unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, sie war halt sehr unterhaltsam. Von daher, solange die Bundesregierung und die Mehrheit im Parlament sowieso nicht legalisieren will, ist mir eigentlich auch ganz recht, wenn da jemand sitzt, wo kein Mensch die Argumente ernst nehmen kann, wenn die dann für das Verbot argumentieren. Auch diese Sache, 20% mehr jugendliche Konsumenten in Colorado, ist ja auch völliger Humbug. Hat sie einfach so in die Welt geblasen. Alle Zeitungen haben zitiert, oh, nach der Legalisierung konsumieren jetzt viel mehr Jugendliche in Colorado. Kein Mensch weiß, wo sie die Zahl her hat. Die Regierung in Colorado sagt jedenfalls, nö, ganz normal, hat sich überhaupt nichts geändert. Jetzt gerade aktuell kam sogar der Bericht, die Zahlen sind sogar ein bisschen gesunken. Mhm. Aber Mortler läuft durch die Gegend und sagt, nein, das kann nicht sein, mit Legalisierung konsumieren mehr Jugendliche. Also ist es auch so in Colorado. Ja, schade um Frau Mortler. Auf Wiedersehen an der Stelle.
Ja, sie wollte ja sowieso immer Landwirtschaftsministerin werden. Vielleicht wird das ja was. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, sie hat uns nicht nur gut amüsiert, ich glaube, sie hat euch auch gut motiviert. Und in dem Sinne werden wir sie natürlich noch mehr vermissen, denn ja, so ein Gegner, an dem sich die Leute aufreiben können, der die Leute motiviert und aufregt, ist doch auch eine wichtige Sache.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der auch wieder eine größere Entwicklung sozusagen in sich birgt, nämlich die erste Cannabis-Genehmigung in Schweden per Ausnahmegenehmigung, wie das bei uns früher auch war, wo die Regierung sagt, ja hier, die zwei, drei Leute, die dürfen jetzt mal als erste Cannabis-Patienten Cannabis nutzen. Schweden im Februar.
Auch nach Gerichtsentscheiden, so ähnlich wie bei uns vor 15 Jahren, ne? Die Gerichte entscheiden hier, ihr müsst denen jetzt eine Genehmigung geben.
Und da knüpfen wir jetzt mal die allgemeine Entwicklung auf, die sich da getan hat. Weil gerade im Bereich medizinisches Cannabis kann man wirklich sagen, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit und speziell in Europa ist da unheimlich viel passiert. Wir haben mal so ein paar Länder zusammengetragen. Neben Schweden ist Griechenland ins Boot gekommen, Luxemburg, Dänemark, Polen. Dann außerhalb von Europa Peru, Argentinien, Australien. Südafrika hat beschlossen, dass sie jetzt selbst medizinisches Cannabis produzieren wollen. Also wirklich ein Land nach dem anderen fällt da an der Front sozusagen. Und da ist schon sehr viel Drive drin. Das wird so weitergehen. Das ist so wirklich zu erwarten, dass Cannabis als Medizin sich europaweit und weltweit durchsetzen wird. Und am Ende ist es auch so, die Amerikaner und Kanadier, die spekulieren jetzt schon, dass Europa schon in wenigen Jahren der größte Markt weltweit für medizinisches Cannabis sein wird. Wobei die selber halt einen riesigen Markt haben, aber sie erwarten tatsächlich, in 5 bis 10 Jahren ist der europäische Markt womöglich noch größer. Sind ja auch mehr Einwohner.
Ja, und Deutschland ist jetzt ein weltweit beachtetes Beispiel auf jeden Fall. Ne? Ganz, ganz viele Länder schauen nach Deutschland, beobachten, was hier los ist. Wir kriegen auch Anrufe aus der ganzen Welt mittlerweile von Leuten, die sich dafür interessieren, was passiert denn in Deutschland, wie ist die Lage, wie geht es da weiter. Und ja, insofern sind wir jetzt auch ein Katalysator für die weltweite Legalisierung. Wir befördern die Entwicklung, anstatt sie zu bremsen, wie es vielleicht vor 5 Jahren noch war.
Genau. Also seit dem Datum, wo das Cannabis als Medizingesetz dann veröffentlicht wurde, erreichen uns wirklich sehr, sehr viele Anrufe diesbezüglich. Patienten, die sich informieren wollen. Wir hatten aber auch teilweise schon Ärzte, die uns angerufen haben oder ein Patient, der mitten im Arztgespräch saß und dann auf Lautsprecher geschaltet hat. Ich bin der Sascha und ich arbeite seit Februar 2017 beim Deutschen Hanfverband. Ich bin zuständig für die Kommunikation. Das bedeutet, bei mir kommen Mails an, die am Kontakt@Hanfverband gehen. Ich bin zuständig für das Forum, also für die Moderation auf der Homepage und für die Social Media Kanäle und auch Ansprechpartner für Patienten, Leute, die Repressionsfälle uns berichten wollen, aber auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Bei uns rufen täglich sehr viele Leute an, sei es Patienten, die auf der Suche nach einem Arzt sind oder uns über Probleme mit dem Gesetz berichten wollen, aber auch Repressionsopfer oder halt eben auch Journalisten, die sich eben für unsere Arbeit interessieren und unsere fachliche Einschätzung. Aufgrund der Gespräche mit den Patienten ist mir auf jeden Fall klar geworden, dass es mehr als Handlungsbedarf gibt. Mir ist es wichtig, dass sich fürs neue Jahr wirklich einiges ändert.
März. Na dann, da haben wir dann tatsächlich den Punkt, dass das Gesetz für Cannabismedizin in Kraft getreten ist. Und das ist natürlich für uns der absolute Knaller gewesen. Das hat das Jahr 2017 auch zu einem ganz besonderen Jahr gemacht. Es war nicht einfach irgendein Jahr für uns, sondern das wirklich ein dermaßen krasser Systemwechsel, der hier stattgefunden hat. Tausende von Patienten, die jetzt Cannabis als Medizin bekommen, plötzlich legal konsumieren dürfen. Das ist wirklich eine drastische Veränderung.
Ganz spannend fand ich ja die, ich sag mal, Falschmeldungen am 1. März, die wir hier sehr deutlich mitbekommen haben. Also am 1. März diesen Jahres berichteten hunderte deutsche Medien, von Spiegel über Fokus, alle großen Medien berichteten, das Gesetz ist jetzt in Kraft. Cannabis auf Rezept ist jetzt verfügbar und viele von euch sind direkt zu ihren Ärzten gerannt, haben direkt versucht, mit ihnen zu reden. Wir haben direkt veröffentlicht, nein, das Gesetz ist noch nicht in Kraft. Es trat dann erst am 8. März in Kraft und in diesen 8 Tagen haben wir wirklich unzählige Anrufe bekommen von Leuten, die auch wütend waren teilweise. Mein Arzt will mir das nicht verschreiben, was, ne, böser Mensch. Nein, tatsächlich, die Regierung hatte es eben noch nicht in Kraft treten lassen. Der Präsident hatte das Gesetz noch nicht unterzeichnet. Und so verzögerte sich das alles noch um ein paar Tage.
Wir haben jedenfalls von Anfang an mitgemischt und auch den Finger in die Wunden gelegt. Unser erster Kritikpunkt von Anfang an, auch als das Gesetz noch diskutiert wurde, war immer, wir haben gesagt, der Eigenanbau muss möglich sein für Patienten. Damit konnten wir uns leider nicht durchsetzen. Die Regierung wollte ja mit dem Gesetz auch ganz explizit den Eigenanbau verhindern. Das war ja auch teilweise der Sinn dieses Gesetzes, damit die Gerichte da nicht reihenweise die Leute selbst anbauen lassen. Das ist auch heute noch unser Standpunkt. Vielleicht erreichen wir das irgendwann, weil in anderen Medical States ist es ja auch oft möglich, dass die Leute selbst anbauen. Ich sehe nicht, was dagegen spricht letztendlich. Es gibt aber noch viel mehr große Problembereiche bei diesem Gesetz, die wir immer wieder benannt haben. Auch in vielen Interviews übrigens, also zu keinem anderen Thema haben wir dieses Jahr mehr Interviews gegeben. Wir haben praktisch täglich da Kontakte gehabt zu dem Thema alleine, monatelang. Und die 4 wesentlichen Problembereiche, vielleicht skizzieren wir sie an der Stelle mal kurz. Die Leute finden keinen Arzt, der Cannabis verschreiben will. Da muss noch ganz viel Bildung stattfinden bei den Ärzten in der Ärzteschaft. Die Preise in der Apotheke sind viel zu hoch. Auf Dauer Problem für die Krankenkassen, aber vor allen Dingen für die Selbstzahler, die Leute, die eben keine Krankenkassenerstattung haben. Kann so nicht bleiben, geht gar nicht klar. Dann haben wir die Krankenkassen selbst, die sich dann eben auch massiv sperren gegen die Erstattung der Kosten, obwohl das Gesetz ja ganz klar gesagt hat, hier in der Regel soll halt erstattet werden, wenn der Arzt verschreibt, bei schwerwiegenden Erkrankungen. Aber da geht es ja schon los. Was ist eine schwerwiegende Erkrankung? Also da muss der Gesetzgeber dringend nachbessern. Und was war Punkt 4? Der Versorgungsengpass. Sie haben es einfach nicht hingekriegt, irgendwie den Import so zu regeln, dass da halt auch wirklich was verfügbar ist. Ein Problem, was auch vor der Gesetzesänderung schon war, was uns weiter begleiten wird. All diese Punkte werden uns auch weiter begleiten in unserer weiteren Arbeit.
Ja, gerade die Preiserhöhung, muss man ja aber sagen, war ja tatsächlich eine Verschlechterung durch das Gesetz. An vielen Punkten haben wir das Gesetz gefeiert und begrüßt. Das ist eine gute Entwicklung. Es hat vielen tausend Menschen den Zugang zu Cannabis als Medizin ermöglicht. Aber diese Preiserhöhung um quasi 100%, die ist wirklich schockierend und die macht die Leute auch wütend tatsächlich.
Es ist vor allem sehr interessant, in diesem Bereich zu arbeiten, wenn eine unglaubliche Wissensanhäufung stattfindet, gerade in Sachen CBD oder mit der Gesetzesreform bezüglich der Ausschreibung. Ich bin Verena, ich bin seit März 2017 beim Deutschen Hanfverband und kümmere mich um alle Anliegen der Firmensponsoren. Dazu gehört zum Beispiel, wenn Sie eine Frage haben, können Sie mich direkt kontaktieren und ich versuche dann möglichst schnell eine Lösung zu finden. Als ich hier angefangen habe, haben mich unglaublich viele E-Mails erreicht zu der Ausschreibung zum Anbau von medizinischem Cannabis, der in Deutschland gestartet werden soll.
Ja, im April gab es die Ausschreibung für den kommerziellen Anbau von Cannabis in Deutschland. Auch eine ganz große Sache eigentlich, die ersten legalen Hanfpflanzen in Deutschland in großem Stil angebaut. Gibt's bisher nicht, wird tolle Bilder ergeben, wenn es mal soweit ist. Aber das Thema hat uns in erster Linie auch als Branchenverband interessiert. Wir vertreten ja nicht nur private Legalisierungsbefürworter, sondern auch Firmen, die sich irgendwie in der Hanfbranche tummeln. Auch deswegen, um die wirtschaftliche Wucht, die die mitbringen, auch noch mit in die politische Lobbyarbeit einzubringen. Denn jeder von euch weiß, wie viel Macht letztendlich auch Wirtschaft hat, wie viel Einfluss Wirtschaft auf die Politik hat. Und das ist natürlich noch viel besser, wenn wir dann auch noch Firmen im Rücken haben, die auch die Legalisierung befürworten und die eben auch in dem medizinischen Bereich hier mitmischen wollen.
Ja, fast 200 Firmensponsoren haben wir jetzt mittlerweile, ne? Und deutlicher Anstieg in diesem Jahr, eben zum Teil wegen der Ausschreibung, zum Teil wegen unserer verbesserten Arbeit in dem Bereich. Verena hat da viel gemacht.
Genau, und da wird es auch weitergehen. Verena wird jetzt dann auch die Stunden noch hochfahren, damit wir da noch mehr machen können. Wir haben aber auch in dem Bereich von Anfang an die Regeln kritisiert für diese Ausschreibung, haben gesagt, es kann nicht sein, dass dann deutsche Firmen alleine gar nicht mitmachen können. Da war ja die Bedingung, man muss Erfahrung im Anbau mit Cannabis haben, wenn man sich für so eine Lizenz in Deutschland bewerben will. Aber deutsche Firmen durften vorher gar nicht anbauen, also ein Witz eigentlich. Und genau deshalb gibt es jetzt auch Probleme. Im November wurde die Ausschreibung gestoppt, weil eine Firma geklagt hat mit einer ähnlichen Argumentation, wie wir das von Anfang an kritisiert haben. Passend dazu erwähnen wir auch mal noch im April die ICBC, International Cannabis Business Konferenz. Die ganzen anderen Termine und Messen und so weiter erwähnen wir jetzt hier mal nicht. Die finden ja jedes Jahr statt, aber ICBC als eine neue Instanz in Deutschland, die jetzt auch jedes Jahr wahrscheinlich stattfinden wird. Eine fette Big Business Konferenz, wo viele Kanadier und Amerikaner dabei waren, die sich für den deutschen Markt interessieren. Und auch da waren wir als Hanfverband stark beteiligt und konnten da gut unser Standing ausbauen und unser Netzwerk ausbauen.
Und es war äußerst bemerkenswert zu sehen, wie viele Menschen sich mittlerweile für diese Industrie interessieren, in dieser Industrie teilnehmen wollen, ja, in der deutschen Cannabis-Industrie sich verankern. Das war schon sehr, sehr interessant. Aber es gab natürlich auch aktivistische Aktionen, es gab natürlich auch Grassroots-Activism im wahrsten Sinne des Wortes. Was mir eine besondere Freude war, wir hatten am 20. April, am 420 Day, ein Smoke-In im Görlitzer Park, in diesem Fall ein legal angemeldetes Smoke-In. Es wurde also von der DHV-Ortsgruppe Berlin tatsächlich auch organisiert. Und die sind da zur Polizei gegangen, haben das angemeldet. Hier, wir wollen ein Smoke-In machen mit Cannabis, medizinisches Cannabis aus der Apotheke, mit Bongs, mit Pfeifen, mit Rauchgeräten aller Art. Und das wurde von der Polizei so genehmigt, toleriert. Und die standen daneben, haben zugeguckt, wie dann 100, 200 Leute da in aller Seelenruhe ihr Cannabis geraucht haben. Das war schon auch eine bemerkenswerte Beobachtung, wie entspannt das dann auf einmal alles laufen kann, wie unproblematisch das auf einmal ist.
Ja, neue Zeiten haben begonnen. Im April gab es dann noch die Nachricht aus Kanada, dass die Legalisierung für Juli 2018 angepeilt ist, dass man jetzt da am Gesetzentwurf massiv arbeitet und so. Und das passt eben auch zu der Sache, wo ich eben für die USA erzählt habe. Dieses Jahr ist nichts passiert, 2017. Da hatten wir 2016 schon spekuliert, vielleicht kommt Kanada dann schon ins Boot dieses Jahr und erhöht die legalisierte Weltbevölkerung. Aber jetzt wissen wir, okay, es wird noch bis 2018 dauern. Wir wissen aber auch, dass die Regierung das wirklich ernsthaft angeht. Die ganzen einzelnen kanadischen Provinzen stellen sich drauf ein, die ganze Wirtschaft stellt sich drauf ein. Also das ist eine einigermaßen sichere Angelegenheit, dass wirklich Kanada als erster großer Industriestaat der westlichen Welt Cannabis legalisieren wird. Das wird massive Auswirkungen haben. Aber die Nachricht aus April, okay, wir müssen uns bis 2018 noch gedulden.
Ja, nicht umsonst sind viele kanadische Unternehmen im Moment auch hier am deutschen Markt interessiert, sage ich mal. Und da entsteht eine große Verknüpfung zwischen Deutschland und Kanada gerade. Müssen wir mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Aber ja, gibt auf jeden Fall in beide Richtungen viel wirtschaftliches Engagement. Ja, Global Marijuana March war natürlich auch ein Thema, ist mir persönlich immer ein Thema. Viele von euch wissen es, ich mache seit mehreren Jahren hier beim DHV die Kampagne zum Global Marijuana March. Und auch in diesem Jahr haben wir über 30 Städte, 31 Städte geschafft, die einen GMM organisiert haben, eine kleinere oder größere Demonstration zur Legalisierung. Insgesamt waren fast 10.000 Teilnehmer beteiligt. Also ja, einfach ein tolles Signal. Wir sind bundesweit verankert, wir sind bundesweit da, wir sind sichtbar vom kleinen Dorf bis in die große Stadt. Und ja, das freut mich doch jedes Mal wieder sehr.
Dann kommen wir mal wieder zu einer schlechteren Nachricht, auch aus Mai. Die polizeiliche Kriminalstatistik wurde veröffentlicht und hat für 2016 die Zahlen offenbart. Es gab einen Anstieg bei der Verfolgung von Cannabiskonsumenten, sogar ein Rekordwert von über 146.000 Strafverfahren, nur wegen konsumbezogener Cannabisdelikte ohne Handel. Und das, obwohl die Politik immer erzählt, so, ja, die Konsumenten sind ja entkriminalisiert, die wollen wir ja gar nicht, hinter denen sind wir gar nicht her, wir wollen ja nur die Dealer, die großen Dealer jagen und so. Alles Blödsinn, die Verfolgung von Cannabiskonsumenten findet statt auf Rekordniveau in Deutschland. Die dritte Nachricht aus Mai wäre dann noch Franjo Grotenhermen von der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin mit seinem ersten Hungerstreik zum neuen Medizingesetz. Er kritisiert mit dem Hungerstreik genau die Punkte, die ich eben schon aufgezählt habe, die wir auch kritisieren. Wir sind da ganz auf einer Linie. Und Franjo Grotenhermen ist sicherlich eine Person, die ganz wesentlich zu dieser ganzen medizinischen Entwicklung beigetragen hat. Und jetzt eben auch mit uns dafür kämpft, da diese Veränderungen herbeizuführen. Hungerstreik ist sicherlich eine Maßnahme. Gut, kann jeder von halten, was er will, aber auf jeden Fall eine bemerkenswerte Aktion. Er hat später noch einen Hungerstreik gemacht, einen zweiten. Zum Glück hat er beide nicht bis zum Ende durchgezogen. Ich freue mich, dass er weiter im Boot ist und ich denke, zusammen werden wir da was erreichen.
Ja, in jedem Fall hat er damit allen da draußen gezeigt, es geht nicht ums Kiffen, es geht nicht um Spaß haben, es geht nicht um ein paar einzelne Hanseln, es geht hier wirklich um Leben und Tod. Das ist eine ganz ernste Thematik, Cannabis als Medizin, und dafür ja großen Respekt von unserer Seite auch für dieses Engagement an Franjo. Ja, im Juni ging es dann direkt weiter mit schlechten Nachrichten, sage ich mal. Nicht direkt cannabisbezogen, aber doch etwas, was alle Cannabiskonsumenten in diesem Land betrifft. Zum einen wurde der Richtervorbehalt bei Blutproben abgeschafft. Wir haben in den letzten 15 Jahren als DHV immer wieder gepredigt, Leute, gebt nicht freiwillig euer Blut ab, verweigert die Schnelltests, seht zu, dass ihr nicht freiwillig mitmacht bei diesen Sachen. Jetzt, oder ja, seht zu, dass eine richterliche Anordnung eingeholt wird, wenn von euch Blut abgenommen werden soll. Und jetzt ist das eben nicht mehr nötig. Jetzt kann die Polizei einfach von Menschen im Straßenverkehr Blutproben nehmen, wenn sie den begründeten Verdacht haben, dass jemand eben unter berauschenden Mitteln, Alkohol, was auch immer, Auto fährt. Das also auf jeden Fall eine Einschränkung der Bürgerrechte an dem Punkt. Ne? Man kann jederzeit willkürlich quasi eine Blutprobe abgezapft bekommen im Straßenverkehr. Und der zweite Punkt, der auch die Bürgerrechte massiv eingeschränkt hat, die Quellentelekommunikationsüberwachung wurde erleichtert. Die meisten von euch haben es in den Medien damals mitbekommen. WhatsApp, Signal und all die anderen tollen Messenger, die also verschlüsselt Nachrichten verschicken, sollen damit leichter überwachbar werden. Die Polizei bekommt das Recht, sich in die Endgeräte reinzuhacken, quasi über den sogenannten Staatstrojaner. Und das wird eben ganz explizit auch bei Betäubungsmitteln, auch bei Drogen gemacht. Wird uns sicherlich in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen. Jeder von euch da draußen weiß, Telekommunikationsüberwachung ist schon ewig ein Thema. Seit 10, 20 Jahren werden Telefone wegen Cannabis abgehört und jetzt werden eben auch Telefone, Computer, Smartphones, Pads etc. infiziert von Staatstrojanern.
Gut, erster Punkt leitet uns zum Thema Führerschein. Jetzt bleiben wir mal ein bisschen dabei.
Ich habe durchaus sehr viele Lernerfahrungen machen dürfen mit der Kampagne. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir auch Leute damit erreicht haben, die wir davor nicht erreicht haben. Ich bin Mariana, ich bin hier beim Deutschen Handverband seit letztem Jahr, Oktober, festangestellt. Davor war ich ein Jahr ehrenamtlich hier. Und mein Job besteht aus dem Ehrenamtsmanagement und Kampagnenmanagement. Ich habe mich also dieses Jahr hauptsächlich um die Ortsgruppenbetreuung gekümmert. 15 Ortsgruppen in ganz Deutschland waren aktiv und haben für den Handverband vor Ort mobilisiert. Und das große Projekt, was ich betreut habe dieses Jahr, ist allerdings die Führerscheinkampagne gewesen, die ich auch mit einem Team von Ehrenamtlichen gemanagt habe.
Damit sind wir mittendrin in unserem großen Thema Führerscheinkampagne. Wir haben nicht nur noch nie so viel Personal gehabt, wir haben auch noch nie so viel große Projekte durchgezogen. Und das Größte davon war die Führerscheinkampagne, eine Kampagne in der Dimension, wie wir so noch nie gehabt haben, durch die Unterstützung von Sense Media ermöglicht, durch eine größere finanzielle Zuwendung war das überhaupt nur so möglich. Und zum Glück endlich, wir haben schon seit vielen Jahren, sind wir an dem Thema dran, immer wieder mit kleineren Sachen, mit kleinen Vorstößen, aber wir waren nie in der Lage, das so konzentriert anzugehen. Und wir haben da einiges gemacht. Also wir haben zum Beispiel eine starke Einbindung von Ehrenamtlern gehabt, wie wir so auch noch nie hatten, die dann die ganzen Zusammenhänge erstmal geklärt haben, was ja schwierig ist. Ein so saukompliziertes Thema, diese ganze Führerscheinangelegenheit, also die ganzen rechtlichen Hintergründe mal auseinanderdröseln und die Frage, wie wird denn THC überhaupt im Blut abgebaut und ab wann ist denn jetzt wirklich eine Unfallgefahr da? Das war kompliziert, mal vernünftig so aufzuschreiben, dass es auch jeder Mensch und jeder Politiker versteht. Wir hatten eine eigene Homepage dazu, wir haben Material gedruckt, Flyer, Postkarten, Aufkleber, die wissenschaftliche Broschüre am Ende. Wir haben jede Menge Videos rausgehauen dazu, Promo-Videos, Betroffenenberichte, Fallbeispiele, auch schriftlich auf der Homepage. Politische Lobbyarbeit, die wir in dem Zusammenhang gemacht haben und die gerade jetzt richtig losgeht auch. Wir haben zum ersten Mal eine Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin gemacht, da wo die ganzen großen Verbände eben ihre Pressekonferenzen machen, auch dank Eventmanager, den wir jetzt haben. Also wir bleiben da dran an dem Thema, auch wenn der öffentliche Teil dieser Kampagne jetzt zu Ende geht. Die politische Lobbyarbeit geht jetzt erst los und die ist natürlich auch ein mittel- bis langfristiges Geschäft. Wir bleiben dran, bis nüchterne Cannabiskonsumenten auch fahren dürfen. Vielleicht zum weiterer Punkt im Juni, der noch erwähnenswert ist. Das Cannabiskontrollgesetz der Grünen ist abgelehnt worden. Muss man einfach historisch mal kurz erwähnen, obwohl das natürlich jeder auch erwartet hat, dass bei einer großen Koalition unter Merkel jetzt nicht unbedingt außer Opposition von Grünen Legalize-Gesetz durchgewunken wird, war irgendwie klar. Trotzdem Lob an die Grünen, weil dieses Gesetz so auf die Beine zu stellen, wie es jetzt da ist, war eine Wahnsinnsarbeit. Da sind über 60 Seiten, alle möglichen Details wurden beachtet, das perfekte Grundlagenarbeit für weitere Diskussionen über die Legalisierung, weil wir müssen uns da halt über alle möglichen Kleinigkeiten und Details einig werden. Und es glänzt nicht alles, was grün ist, aber in dem Fall muss man sagen, gute Arbeit.
Ja, die Vorlage werden wir sicherlich noch öfters mal in Diskussionen aus der Tasche ziehen und vorlegen. Ja, kommen wir zur zweiten Jahreshälfte. Im Juli gab es in Uruguay die ersten Cannabisverkäufe. Wir haben seit, ich weiß nicht, 4 Jahren drauf gewartet. Also Uruguay, mañana, mañana, sagt man ja in Südamerika, morgen, morgen, wir kümmern uns schon irgendwie drum. In Uruguay hat es halt jetzt 4 Jährchen gedauert, von dem Inkrafttreten des Gesetzes bis zu den ersten Verkäufen. Und ja, jetzt wird dort Cannabis verkauft in Apotheken. Es gibt immer noch eine Reihe von Problemen. Am Anfang gab es nur Sorten bis 2% THC, also relativ unspektakuläre Sorten, sage ich mal, ähnlich wie man es jetzt auch in der Schweiz sieht. Aber mittlerweile gibt es da auch Sorten mit mehr THC. Ich glaube, die stärkste ist jetzt so bei bis zu 9% THC. Es geht also aufwärts da, es gibt langsam auch mehr Apotheken, die Cannabis verkaufen. Gleichzeitig haben viele Apotheken in Uruguay immer noch Angst, Cannabis zu verkaufen. Oder sie machen es, wenn, dann nur mit Bargeld. Sie erlauben keine Kreditkarten oder sonstige Bezahlungsmethoden, weil sie eben Angst haben, dass ihre Bank ihnen da einen Strick draus dreht. Die Banken arbeiten mit den USA zusammen. Die Banken haben selber also Angst, irgendwie ins Cannabis-Business reingezogen zu werden und befürchten da eben wiederum Strafen, wenn sie dann in den USA als Bank aktiv werden. Ganz spannendes Thema, das auch eben zeigt, wie die internationale Prohibition doch immer noch wirkt. Das Verbot, das international doch eine gewisse Verankerung hat, wirkt auch auf die Länder, die beschlossen haben, nein, wir legalisieren jetzt, das finden wir doof, wir legalisieren. Auch die müssen eben immer noch mit dem Druck von dem weltweiten System irgendwie leben. Ja, gleichzeitig in Münster wurde ein Modellprojekt beantragt, auch ein spannendes Thema für uns, auch wieder seit vielen Jahren von uns beäugt, wie entwickelt sich das mit Modellprojekten in Deutschland. Es gab ja in Berlin das Modellprojekt Friedrichshain-Kreuzberg, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, und jetzt im Juli 2017 zog eben Münster endlich nach, beantragte auch selber beim BfArM eine Lizenz für ein solches Cannabis-Modellprojekt.
Und das bleibt sicherlich auch ein heißes Thema, auch wenn das Modellprojekt in Münster abgelehnt wurde, nach der Wahl, mitten in den Jamaika-Verhandlungen sozusagen. Aber es wird ein Thema bleiben, weil es ist ja nicht nur Münster. Wir haben entsprechende Beschlüsse in Bremen, in Düsseldorf, in Berlin. Die stehen alle bereit, Modellprojekte zu machen. Die Frage ist nur, wie kriegt man das jetzt rechtlich sicher durch? Wie kriegt man eine Genehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel? Und wenn das mit der jetzigen rechtlichen Regelung halt nicht geht, dann wird man weiter diskutieren über eine gesetzliche Veränderung, die das dann eben ermöglicht. Und das halte ich auch nicht für völlig ausgeschlossen, jetzt bei einer neuen Regierung. Je nachdem, wer jetzt letztendlich die Regierung macht, ob es eine Minderheitenregierung gibt, wo vielleicht wechselnde Mehrheiten eine Rolle spielen, da ist so eine Gesetzesveränderung zur Ermöglichung von Modellprojekten durchaus denkbar. Und ist auch ein gutes Beispiel, um mal zu zeigen, das, was passiert ist in Deutschland, obwohl nichts passiert ist. Also jetzt unabhängig von dem großen Schritt bei Medizin, muss man ja für Cannabis als Genussmittel und normale Konsumenten sagen, es hat sich keine Verbesserung ergeben, vielleicht bis auf die paar Gramm in Thüringen geringe Menge mehr, aber ansonsten rekordmäßige Verfolgung, keine Bewegung zu sehen. Aber die politische Debatte verändert sich halt massiv. Und am Beispiel der Modellprojekte kann man das gut zeigen, weil wir hatten zuerst Bezirksparlamente, die das beschlossen haben, die sich damit im Grunde auch für die Legalisierung ausgesprochen haben. Zum ersten Mal überhaupt Mehrheiten in Parlamenten für die Legalisierung.
Zuerst hatten wir Bürgerpetitionen, die beantragt oder die gestellt wurden, auch mit starkem Antrieb von uns. Wir haben eine Vorlage geliefert 2012, 2011, die von vielen, vielen, vielen DHV-Unterstützern in Dutzenden Städten deutschlandweit eingereicht wurden. Also damit begann das ja eigentlich.
Genau. Gerade Beispiel Münster, da ging das ja direkt auf so eine Bürgerpetition von unserer Ortsgruppe zurück, auch vom Handverband. Auf jeden Fall fing es an in Bezirksparlamenten, wo man dann mal sagen konnte, letztendlich geht es ja um eine Mehrheit im Parlament, eine Mehrheit im Bundestag, die Cannabis legalisiert. Und bis jetzt gab es nie Mehrheiten in irgendwelchen Parlamenten. Dann kamen die Bezirksparlamente, Friedrichshain-Kreuzberg, es gab Innenstadtbezirke in Frankfurt, in Hamburg, in Köln, die alle gesagt haben, wir wollen Modellprojekte. Dann kamen ganze Städte und mit Bremen und Berlin ja auch Bundesländer. Und Thüringen ist auch so halb mit im Boot irgendwie. Und es gab ja jetzt zuletzt dann auch eine Diskussion darüber im Bundesrat, wo dann Bremen beantragt hat, eben das Gesetz zu verändern, Modellprojekte zu ermöglichen. Damit war das Thema auch auf ganz oberer bundesweiter Ebene sozusagen. Ist zwar auch da abgelehnt worden, aber auch da nicht so eindeutig. Also haben sich viele rot-grüne Länder enthalten. 4 Bundesländer haben komplett dafür gestimmt. Da braut sich also was zusammen. Und wenn man jetzt sagen kann, okay, auch im Bundestag zeichnet sich das ab, da hatten wir vielleicht vor 10, 15 Jahren hatten wir 10-20% Zustimmung zur Legalisierung. Erst nur die Grünen, dann auch die Linken. Und jetzt gehen wir da sicherlich auch Richtung 40% Zustimmung. Das ist noch keine Veränderung, aber da zeichnet sich doch auf jeden Fall eine Mehrheit im Bundestag ab, die ja letztendlich auch unser Ziel ist.
Ja, und auch wenn der eine oder andere vielleicht sich weiterhin beschwert, hey, wir wollen doch keine Modellprojekte, wir wollen die volle Legalisierung, jeder soll Cannabis zugänglich haben. Solche Modellprojekte sind ein wichtiger erster Schritt, da kann man die Politik ein bisschen vorantreiben und das kann man vor allen Dingen ohne eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes umsetzen. Das ist also auch in der juristischen Theorie viel leichter umzusetzen, so ein Modellprojekt, und insofern ein guter Anker, um das Thema voranzutreiben.
Gut, das ist ja gerade die Frage, ob es eine juristische Veränderung braucht oder nicht. Darüber wird ja gerade diskutiert. Aber wenn es die braucht, dann ist der Druck halt auch da, die durchzuziehen. Gehen wir mal in August weiter. Da ist die Cannabis-Petition gestartet, die wir ja mit der letzten Weihnachtsspendenaktion angekündigt haben. Wenn wir unser Ziel erreichen, dann machen wir eine große Cannabis-Petition 2017. Ja, und im August war es dann soweit. Die Kampagne ist gestartet. Da hast du den Hut hauptsächlich für aufgehabt, hast ganz viel rumorganisiert und die ganze PR dafür organisiert und so weiter. Ja, ein paar Problemchen gab es ja auch. Mit dem Bundestagsserver da.
Ja, also ne, als die dann online ging, als die Petition online war, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, gab es dann mehrere Tage lang Serverprobleme. Der Server war schlichtweg nicht erreichbar. Ja, wir haben da sicherlich einige tausend Stimmen verloren, aber am Ende dann doch ganz klar das Quorum erreicht von 50.000 Stimmen. 83.156 Stimmen haben wir gesammelt mit eurer Hilfe. Ja, wirklich ganz, ganz großen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Ich weiß von einer Sparkassenfiliale, die Petition ausliegen hatte, weil der Geschäftsführer das durchgesetzt hat. Ich weiß von einer Privatperson, die mehrere hundert Euro in Kopiekosten und Portokosten und so weiter investiert hat, um selber die Petition, die handschriftlichen Listen zu verbreiten. Und ja, Dutzende Grow- und Headshops, DHV-Firmensponsoren haben uns unglaublich stark unterstützt dabei. Also das war schon eine tolle Kampagne. Das hat Spaß gemacht, auch mal zu sehen, wie viel Rückhalt wir eben in Deutschland in der Bevölkerung haben.
Ja, sie werden uns einfach nicht los. Wir haben immer wieder bei allen möglichen Aktionen der Regierung so viel Rückhalt, die kommen einfach nicht mehr an uns vorbei, auch am Thema nicht vorbei. Und ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt, es war die erfolgreichste Petition beim Bundestag 2017. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Wort, da können die nicht einfach dran vorbeigucken, auch wenn so eine Petition natürlich nicht rechtlich bindend ist. Die können die am Ende ablehnen, wenn sie da keine Lust zu haben. Aber je stärker die ist, desto schwerer fällt es ihnen natürlich. Und wir haben ja auch Parteien im Bundestag durchaus, die auf unserer Seite sind und die das dann auch entsprechend aufnehmen werden.
Und sie müssen jetzt immerhin mal drüber reden. Das ist ja schon mal wichtig, ne, dass über das Thema geredet wird. Denn wenn man drüber redet, kann man eigentlich nur noch zum Schluss kommen, Legalisierung macht Sinn. Ja, wir haben die Petition gestartet zur Hanfparade, nicht ohne Grund. Am 12. August war ja die Hanfparade hier in Berlin und da haben wir eben einige Wochen vorher die Petition gestartet, haben unsere Unterschriftenlisten fertig gehabt und da haben da auf der Hanfparade schon ja, mehrere tausend Unterschriften gesammelt. Wir hatten wie im vergangenen Jahr einen eigenen Wagen, mit dem wir uns da beteiligt haben. Also auch eine schöne Sache, dass wir auf der Hanfparade, auf dieser größten Demonstration zur Legalisierung von Cannabis als DHV doch mittlerweile sehr, sehr deutlich sichtbar sind. Ne, früher, vor 4-5 Jahren, hatten wir nur unsere kleine Rikscha, die war relativ klein und unscheinbar. Mittlerweile mit einem großen 7,5-Tonner, da macht man schon was her, da wird man wahrgenommen. Das ist schön. Ein anderer Aspekt im gleichen Monat, im August, war ein Detailaspekt von Cannabis als Medizin, sage ich mal. Durch das neue Gesetz haben sich ja ganz viele Fragen aufgetan. Viele davon konnten wir schon vorher beantworten über FAQs, zum Beispiel, dass Cannabiskonsum in der Öffentlichkeit für Patienten, die ein Rezept haben, erlaubt ist. Sie dürfen also hier in der Öffentlichkeit auf der Straße Cannabis rauchen, verdampfen, essen, wie auch immer sie möchten. Offen war die Frage aber noch für Privatgelände. Es gibt viele Gebiete in Deutschland, die Privatgelände sind, unter anderem ein ganz großes Gebiet, nämlich das der Deutschen Bahn. Die ganzen Bahnhöfe, die Züge, die Gleisanlagen etc. pp. Und da haben wir mal eine Anfrage an die Bahn gestellt, wie sieht das eigentlich aus mit Cannabis als Medizin? Hättet ihr da ein, oder wäre das ein Problem mit der Hausordnung, wenn Menschen Cannabis als Medizin auf Bahnhöfen konsumieren oder gar im Raucherbereich rauchen? Und die Bahn hat ganz klar geantwortet, nein, kein Problem. Solange ein Rezept vorliegt, darf also in Bahngelände konsumiert werden und in den Raucherbereichen auch geraucht werden. Ja, wenn ihr also in Zukunft mal im Raucherbereich von einem Bahnhof steht und eine Zigarette raucht und ihr riecht ein bisschen Cannabisgeruch, dann macht euch keine Gedanken, es dürfte sich um medizinische Anwender handeln.
Die erste Nachricht aus dem September wird dann wieder politisch. Martin Schulz als Kanzlerkandidat der SPD hat vor der Wahl erstmal sich gegen die Legalisierung ausgesprochen, hat aber auch gleich gesagt, dass das nicht die Meinung seiner Partei ist, dass da keine Beschlusslage gibt, sondern seine persönliche Meinung aufgrund seiner eigenen Suchterfahrung mit Alkohol. Und hat dann aber in einem Interview gleich zwei Wochen später gesagt, dass er den Koalitionszwang bei einer Cannabis-Abstimmung im Bundestag aufheben würde. Also ist gefragt worden, ob er dafür wäre. Er hat ja gesagt, kann er sich vorstellen. Und das nehme ich mal als Anlass, um zu sagen, dass wirklich ganz viel Bewegung in die SPD gekommen ist, was sich dieses ganze Jahr über auch gezeigt hat. Also immer mehr Fachleute in der SPD sprechen sich für die Legalisierung aus. Die Fraktion innerhalb der SPD, die reformbereit ist, wird immer größer. Und das könnte auch bei einer Minderheitsregierung oder bei irgendwelchen wechselnden Mehrheiten, die jetzt vielleicht kommen, nochmal interessant werden. Wenn es so eine namentliche persönliche Abstimmung ohne Fraktionszwang gibt, wie Martin Schulz da gesagt hat, dann sind die Karten nochmal ganz neu gemischt. Dann kommt es wirklich, da müssen wir jeden einzelnen Bundestagsabgeordneten zählen, ist er dafür, ist er dagegen, quer über alle Parteigrenzen hinweg. Wird sicherlich knapp, vielleicht reicht es da auch da noch nicht für eine Mehrheit, aber dann wird die Diskussion auf jeden Fall nochmal sehr ernsthaft.
Er hat ja aber leider nicht gesagt, dass er diese Abstimmung anstoßen wird. Er hat ja nur gesagt, wenn es dazu käme, würde er sie freigeben.
Quasi. Gut, Anstoßende gibt es sicherlich genug mit Grünen, Linken, FDP, wie auch immer. Cannabisfreundliche Opposition wird es auf jeden Fall geben. Eine gute Nachricht oder eine ganz interessante, große Entwicklung zeigt sich in der Schweiz. Unsere Aufhängernachricht dafür ist, dass seit September bis 10 Gramm Cannabis keinerlei Strafe mehr ausgesprochen wird. Es war ja vorher schon entkriminalisiert. Der Besitz von bis zu 10 Gramm war nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Ich glaube, 100 Franken Buße war darauf zu zahlen. Also eine Kleinigkeit eigentlich, kein Strafverfahren. Aber dann gab es ein Gerichtsurteil, dass das Gesetz irgendwie komisch formuliert ist und dass halt die Leute gar nicht zu bestrafen sind, wenn sie nicht gerade konsumieren. Ist ja auch nochmal so ein ulkiger Unterschied zwischen Schweiz und uns. Bei uns ist ausgerechnet nur der Konsum nicht verboten, aber der Besitz, und in der Schweiz ist es umgekehrt, der Besitz entkriminalisiert, aber Konsum ist verboten. Jedenfalls, wenn da einer mit 5 Gramm rumläuft und die nicht gerade raucht oder zum Rauchen vorbereitet, dann ist der Besitz an sich erstmal komplett straffrei. Und das ist natürlich eine Riesenveränderung. Und insgesamt, was sich da in der Schweiz tut, ist ja komplett irre mit diesem CBD-Hype. An jeder Ecke macht so ein Shop auf und verkauft CBD-Gras. Du hast das Zeug, glaube ich, auch schon mal live gesehen in der Schweiz dieses Jahr, oder?
Ja, vor 2 Jahren tatsächlich, 2016, war ich in der Schweiz bei der Cannatrade, bei der großen Messe da und durfte dort dieses CBD-Cannabis auch mal probieren tatsächlich. Und ja, sind sehr spannende Sorten dabei. Ist eben anders als in Deutschland, wo wir ja den EU-Sortenkatalog haben, wo nur ganz bestimmte Hanfsorten, Nutzhanfsorten angebaut werden dürfen und die auch nur bis zu 0,2% THC haben. Haben wir in der Schweiz eben, ja, darf jede Sorte angebaut werden, solange sie am Ende unter 1% THC hat. Und dadurch können eben die Züchter in der Schweiz sehr, sehr interessante Sorten züchten, die sehr spannend schmecken, die sehr nah an das klassische Marihuana, sage ich mal, kommen, wie man es kennt, die aber halt sehr wenig THC enthalten. Ich sag mal, wie alkoholfreies Bier, durchaus eine angenehme Sache, nicht nur zum Mischen mit anderem Cannabis, sondern auch so konsumiert, durchaus eine interessante Sache. Gerade natürlich für Cannabispatienten, die eine stark CBD-haltige Sorte brauchen. In Deutschland in den Apotheken haben wir ja auch CBD-Sorten, die viel CBD und wenig THC enthalten. Und die gibt es eben in der Schweiz völlig frei verkäuflich für jedermann.
Also wirtschaftlich steckt halt ein Riesenboom dahinter. Allein dieses Jahr haben sich mehrere hundert Firmen gegründet, nur um dieses ganze CBD-Ding herum. Es gibt CBD-Gras jetzt an Kiosken, offiziell in Supermärkten. Eine Schweizer Zigarettenmarke verkauft die ersten Filterzigaretten der Welt mit Marihuana, mit CBD-Gras da drin. Also ein unglaublicher Vorgang quasi in der Schweiz. Und die Schweiz ist wirklich ein Hotspot in Europa, immer bei der Frage, welches Land legalisiert zuerst. Auch die ganze Modellprojektdiskussion haben die ja in der Schweiz. Etliche Städte, die auch solche Modellprojekte machen wollen, dieselbe Diskussion wie in Deutschland. Nur, dass da auch das Gesundheitsministerium eigentlich dafür ist und sagt nur, naja, mit dem Gesetz, wie es jetzt ist, können wir es nicht machen. Also auch da ist die ganze Diskussion um eine kleine Gesetzänderung zur Ermöglichung von Modellprojekten noch ein Stück weiter als bei uns. Also in der Schweiz wird sicher bald der nächste Schritt passieren. Und eine neue Volksinitiative zur vollständigen Legalisierung ist auch gerade dabei, sich zu organisieren.
Auch hier in Deutschland war es super spannend im September. Am 21. September war die Bundestagswahl. Wir hatten uns lange darauf vorbereitet, hatten schon eine Wahlanalyse veröffentlicht und viele Interviews mit Politikern gemacht. Ja, das war also eine große Sache für die Hanfbewegung, für alle politisch interessierten Menschen natürlich in Deutschland, aber auch für uns nach vielen, vielen Jahren Merkel-Regierung war eben die spannende Frage, wie geht's weiter, wo geht's hin?
Ja, verrückte Zeiten haben sich ergeben. Vielleicht noch kurz erwähnt, 3 drogenpolitische Sprecher sind aus dem Bundestag rausgeflogen mit dieser Wahl. Alles gute Leute, Frank Tempel von Linken, Burkhard Blinert von der SPD, Harald Terpe von den Grünen, alle weg. Wir sind sehr gespannt, wie sich das jetzt neu sortiert, wer für Drogenpolitik zuständig sein wird im Bundestag. Aber gut, jetzt haben wir die Wahl hinter uns und dann kamen ja erstmal diese Jamaika-Sondierungen. Wir müssen jetzt eigentlich hier mal kurz so eine Rastafari-Mütze aufsetzen oder so. Immerhin war es ja tatsächlich so, dass das eine Chance war für die Legalisierung oder zumindest für wesentliche Fortschritte bei der Entkriminalisierung, bei Medizin und so weiter, für Modellprojekte. Von daher hat der Name eigentlich gepasst, aber ist leider nichts geworden. Spannend bleibt es aber trotzdem. Zumal auch im Rahmen dieser ganzen Jamaika-Geschichte sich gezeigt hat, gerade in der CDU, dass die wirklich diskussionsbereit waren und kompromissbereit. Mehr als die CSU, ne, da hat man davon nicht viel gemerkt. Aber die CDU hätte sicherlich sich auf irgendwelche Kompromisse eingelassen. Und plötzlich kamen auch CDU-Abgeordnete aus den Regionen, die gesagt haben, hier, ja gut, lass uns das mal erledigen mit der Legalisierung. Das ist schon okay, macht schon Sinn zum Teil auch. Ne? Also da hat sich endlich mal offenbart, dass nicht nur eine einzige Person in der CDU für die Legalisierung ist.
Ja, und sehr spannend an dieser Jamaika-Geschichte fand ich ja, dass die Zeitungen, die Medien in Deutschland es auf einmal als vollkommen realistisch und eine mögliche politische Entscheidung quasi betrachtet haben und da ganz, na teilweise ein bisschen amüsiert, aber teilweise doch ganz realistisch und pragmatisch darüber geschrieben haben, naja, was ist, wenn die das jetzt beschließen? Was, na, dann ist es halt so. Ja, das hat also doch gezeigt, es ist möglich, ne? Es ist möglich, es muss nur politisch gewollt werden.
Genau, und es hing halt tatsächlich auch schon auf Sondierungsebene das Thema, wo gesagt wurde, okay, die Koalitionsverhandlungen sollten ja eigentlich später kommen, jetzt werden nur die ganz großen Themen, die ganz großen Schwierigkeiten erstmal ausgelotet und Cannabis war von Anfang an dabei. Da haben Grüne und FDP erstmal ihren Job gemacht sozusagen, wenn auch sicherlich nicht mit vollem Power, nicht mit derselben Power wie bei ihren allergrößten Themen wie die FDP mit ihrer Digitalisierung oder Grüne mit Flüchtlingspolitik oder so. Ist auch irgendwo verständlich, dass das jetzt nicht ihr allergrößtes Flaggschiff-Thema war. Aber sie haben es halt beide mit reingebracht. Wer da jetzt irgendwie stärker unterwegs war und wer weniger, ist schwer zu beurteilen. Herr Lindner zum Beispiel hat sicherlich andere Dinge im Kopf gehabt, nehme ich mal an. Auch wenn er natürlich entsprechend auch getwittert hat und sich immer mal wieder positiv geäußert hat. Grüne und FDP sind definitiv nicht unser Problem und die haben es tatsächlich dann auch gebracht, das in den Sondierungsverhandlungen nicht zu vergessen. Immerhin so weit, so gut.
Ja, wir hatten ja auch nochmal diesen schönen Aufruf an euch gemacht. Ne? Schreibt den Abgeordneten, die da gerade diskutieren. Da gingen also auch ganz viele E-Mails bei den Abgeordneten ein, die gerade in den Sondierungsverhandlungen waren. Ja, das ist ein gutes Zeichen, sage ich mal, für die erstarkende Hanfbewegung. Letzten Endes, wenn wir wollen, dass die Parteien das Thema Cannabis-Legalisierung an Top-Priorität setzen, über allen anderen Themen, dann muss davon viel mehr kommen. Dann müssen da halt Tausende, Zehntausende E-Mails und Briefe eingehen. Ne?
Wäre auch hilfreich, wenn der Hanfverband 100.000 Mitglieder hätte. Ist zwar so schon nicht schlecht, aber klar, je größer die Bewegung, je stärker der Druck, desto eher passiert auch was.
Ja, wir haben auch in diesem Jahr einen neuen Rekord bei den Presseechos, bei den DHV-Presseechos, wie oft wir erwähnt wurden im DHV. Und ein ganz besonderes Feature, das uns da aufgefallen ist, ist das SWR2-Feature im Oktober. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch. Sehr, sehr ausführlich, 40, 50 Minuten im Radio, intensiv über den DHV. Was machen wir? Wie sind wir aufgebaut? Wie wollen wir die Legalisierung erreichen? Ja, also eines der größten Medienfeatures eigentlich, was wir hatten in unserer Zeit bisher.
Ein Zeichen mehr, wie ernst wir genommen werden mittlerweile als gesellschaftliche Kraft. Und wie du schon sagst, auch nochmal ein Hinweis oder ein Anlass zu sagen, wie viel Medienarbeit wir hier machen. Und das sehen wir auch tatsächlich als einen der wichtigsten Bereiche unserer Arbeit. Wir wollen eine Mehrheit nicht nur im Parlament, sondern auch in der Bevölkerung für die Legalisierung. Und da sind Medien natürlich ein ganz starker Verstärker sozusagen. Und deswegen ist wichtig, da erwähnt zu werden, da mitzureden, die Argumente unterzubringen und so weiter. Und wir haben ja praktisch täglich Gespräche mit Journalisten, wie ich am Anfang schon mal sagte, am Anfang des Jahres fast immer zur Medizin, aber auch zu allen möglichen anderen hanfbezogenen Themen. Oft auch Hintergrundgespräche, wo wir gar nicht erwähnt werden. Also bei den über 200 Presseechos sind diese Hintergrundgespräche ja noch gar nicht dabei, wo wir dann eben Journalisten Informationen liefern oder auch Ansprechpartner, Patienten zum Interviewen, verfolgte Konsumenten und so weiter. Also auch da haben wir wieder ein gutes Jahr gehabt.
Ja, und diese steigende Zahl, die liegt aber nicht nur daran, dass das Jahr so gut war, dass das Thema Medizin so gut gezogen hat. Die lag auch, das haben wir deutlich gemerkt, an der gesteigerten Arbeit unserer Ortsgruppen. Genau. Ne? Mehrere Ortsgruppen machen eigene Pressearbeit mittlerweile, schreiben Pressemitteilungen, gehen auf Journalisten zu, erreichen die Lokalpresse vor Ort, sind da gut vernetzt. Und das sehen wir immer wieder, dass die wirklich erfolgreich Pressemitteilungen in die Zeitungen drücken, in die Medien drücken und da wahrgenommen werden. Das ist also eine super Sache, die uns auch ja, darin bestärkt, dieses Ortsgruppenkonzept so weiter auszubauen und zu forcieren. Ein anderer Aspekt passt dazu. Im Oktober hat unsere Ortsgruppe in München eine Aktion gemacht beim Oktoberfest, wie im vergangenen Jahr auch schon. Mehrere Tage Infostand vor dem Oktoberfest, quasi an der Strecke zum Oktoberfest. Hat da auch unzählige Unterschriften für die Petition gesammelt und ganz, ganz viele Kontakte geknüpft. Das hier nur mal stellvertretend erwähnt für die vielen, vielen Aktivitäten von unseren Ortsgruppen. Das ist wirklich mittlerweile unglaublich toll und schwer zu fassen, wie viel da eigentlich passiert. Ne? Also es ist wirklich, man muss einfach genau hingucken, so da wieder ein Infostand, da wieder ein Infostand, da passiert was. Insofern großen Respekt an alle, die in den Ortsgruppen ihre Tätigkeiten ausbauen und eben ja, sich für die Legalisierung regional einsetzen. Das ist super.
Ja, gerade wenn ich dann immer dran denke, wie das hier in den ersten Jahren war, wo wir noch irgendwie zu zweit hier rumgesessen haben beim Handverband und irgendwann da mal die ersten 500 Facebook-Fans hatten. Und jetzt haben wir 16 Ortsgruppen mittlerweile und halt massenhaft Leute hinter uns, die mitmischen, die im richtigen Moment mitarbeiten, einen richtigen Klick an der richtigen Stelle machen, ist einfach großartig.
Und die Ortsgruppen haben selber mehr als 500 Facebook-Likes im Zweifel.
Ja, genau. Mal wieder zur Politik zurück. Noch einen Oktoberpunkt hätte ich, die Niederlande würde ich noch gerne erwähnen. Die haben auch nach der Wahl über 7 Monate gebraucht, eine neue Koalition zu machen. Vielleicht Vorbild für Deutschland. Wirklich in Ruhe nachzudenken, was in einer komplizierten Situation passiert, auch noch mehr Parteien an der Regierung beteiligt. Und die haben jetzt tatsächlich verkündet, sie werden kommunale Modellprojekte machen. Haben wir es zum dritten Mal nach Deutschland und Schweiz, auch die Niederlande machen das. Die haben ja in ihren Coffeeshops nur den Endverkauf geduldet sozusagen. Es gibt das Hintertürproblem, die meisten von euch wissen das. Der Anbau, der Import, der Großhandel mit Cannabis ist alles genauso verboten in den Niederlanden wie bei uns, mit denselben Problemen wie bei uns. Die Kommunen laufen Sturm dagegen. Die haben eine Riesenmehrheit der Kommunen, die das endlich regeln will. Und jetzt dürfen die Ersten das ausprobieren. 7 Städte dürfen das testen, war so die erste Ansage der Regierung. 25 Städte haben sich schon beworben, da teilzunehmen und die Versorgung der kommunalen Coffeeshops dann eben mal endlich vernünftig zu regulieren mit Anbau vor Ort und Lieferungen in die Shops und so weiter. Da werden wir also einen Durchbruch vermutlich nächstes Jahr zu sehen kriegen.
Als Mika mir den Hanfadler in die Hand gegeben hat und das glänzende Metall mir entgegengefunkelt ist, war das einfach ein absolut toller Moment und ich war stolz darauf, dass wir aus DRV sowas verleihen dürfen. Ich bin Maximilian, ich bin seit 1. August 2017 der Eventmanager des DHVs. Mein Hauptprojekt dieses Jahr war natürlich die Cannabis-Normalkonferenz, bei der mir 44 Speaker zusammengezogen haben in einem 4-Sterne-Hotel und einen absoluten Meilenstein zur Legalisierung gesetzt haben. Und am 16. und 17. November 2018 wird es wieder die Cannabis-Normalkonferenz wieder in Berlin geben und da laufen jetzt schon die Vorbereitungen auf absoluten Hochtouren.
Ja, Max Karau hat uns den Traum ermöglicht, endlich eine eigene vernünftige Konferenz auf die Beine zu stellen. Ich war schon 3-mal bei der großen Konferenz der Drug Policy Alliance in den USA als Vorbild. Ich bin da immer mit glänzenden Augen zurück und habe gedacht, sowas brauchen wir auch. So eine hochkarätige Konferenz, so hochkarätige Leute da, die müssen wir zusammenbringen. Und diesen Traum haben wir uns erfüllt. Wir haben endlich die erste Cannabis-Normal-Konferenz durchgezogen, Anfang November. Ist großartig gelaufen letztendlich. Genau das, was wir wollten. Ein Professionalisierungsschub der Szene auch ein neues Bild geben. Zusätzlich zu dem, zu den Aktivisten, die ja großartigerweise unterwegs sind auf der Straße. Aber die Öffentlichkeit ist halt noch nicht gewohnt, dass eben auch aus der Mitte der Gesellschaft ein paar Anzugträger und eine Menge Professoren und Wissenschaftler und so weiter alle zu so einer Legalisierungskonferenz zusammenkommen, wo es um nichts anderes als Cannabis und Legalisierung geht. Wir wollten diese Leute verknüpfen und vernetzen. Wissenschaftler, Fachleute aus der Suchtprävention, Aktivisten und eben Politiker. Wir hatten etliche Politiker da, die sich der Diskussion gestellt haben, die vermutlich die Legalisierung auch weiter fördern werden jetzt. Wir wissen da auch schon, dass sich da gute Kontakte ergeben haben durch die Konferenz. Also eine ganz große Nummer, Großprojekt Nummer 3 für uns in dem Jahr. Und wir haben den ersten Preis vergeben. Mhm. Auch eine schwierige Angelegenheit, überhaupt erstmal auf den Preis zu kommen. Wo kriegen wir den her? Wie nennen wir den? Welches Material soll der haben und so weiter? Frank Tempel hat ihn gekriegt am Ende. Ich denke, da haben wir, ging fast gar nicht anders, nachdem wir gesagt haben, Politiker soll unser erster Träger sein. Wir wollen die ja motivieren, die Legalisierung auch im Bundestag voranzutreiben. Und niemand hat mehr Arbeit oder mehr mit mehr Power sozusagen für die Legalisierung gekämpft in der letzten Legislaturperiode als Frank Tempel. Auf jeden Fall auch ein Dauerbrenner. Wir werden den Hanfadler beibehalten und noch eine Menge Leute damit ehren, die sich besonders für die Legalisierung eingesetzt haben. Kommt nächstes Jahr zur Konferenz. Wir machen das wieder Anfang November. Demnächst wird der Ticketverkauf losgehen. Demnächst werden wir Videos veröffentlicht haben. Wenn dieses Video online geht, habt ihr die wahrscheinlich schon. Großartige Sache. Wir haben uns tierisch gefreut, dass das so gut geklappt hat.
Ja, Frank Tempel wird ja den Hanfadler auch in seinem Büro ausstellen, als Polizeibeamter, wo er in Zukunft eben weiterhin arbeiten wird. Schönes Zeichen, dass er weiterhin dem Thema verbunden bleibt auch. Ja, unsere Konferenz war ja passend zur Bundestagswahl, quasi passend zu den Jamaika-Verhandlungen und passend direkt danach verkündete die rot-rot-grüne Regierung hier in Berlin die Abschaffung der Null-Toleranz-Zone, auch ein Thema, das uns seit ihrer Gründung im Magen lag, was uns irgendwie wehgetan hat, dass im Görlitzer Park eben Menschen wegen winzigen Krümeln von Cannabis bestraft werden konnten, dass die Regelung zur geringen Menge dort aufgehoben war. Und das wurde eben jetzt abgeschafft. Seitdem kann im Görlitzer Park in Berlin wieder Cannabis unter normalen rechtlichen Bedingungen besessen werden. Wenn man erwischt wird, wird sehr wahrscheinlich das Verfahren eingestellt, genauso wie überall sonst.
Die Regelung war eh auch hart an der Grenze der Verfassungswidrigkeit, wenn nicht drüber. Aber für Berlin gilt eigentlich das Gleiche wie für Thüringen. Wir haben da eine rot-rot-grüne Regierung und dabei darf es nicht bleiben, weil das war eigentlich nur die Wiederherstellung des Normalzustands und von so einer Reformkoalition erwarten wir natürlich auch anständig Reformen. Die haben sich auch einiges vorgenommen, auch eben in Bezug auf Modellprojekte und so weiter. Drug-Checking zum Beispiel auch, also da müssen sie noch ein bisschen mehr liefern. Dann haben wir im November noch unsere übliche Umfrage veröffentlicht. Wir machen das ja mittlerweile seit einigen Jahren, seit 2014. Jedes Jahr machen wir eine Umfrage beim renommierten Umfrageinstitut zur Frage, wie stehen die Deutschen zur Legalisierung. Manchmal stellen wir auch andere Fragen noch dazu. Dieses Jahr auch wieder. Wir haben die Leute gefragt, wie sie zur Entkriminalisierung der Konsumenten stehen. Also eine Stufe tiefer als den kompletten Handel zu regulieren, aber eben die Konsumenten in Ruhe zu lassen. Und wir haben nach wie vor keine Mehrheit für die Legalisierung. Deswegen haben wir das jetzt auch nicht gleich mitten in den Jamaika-Sondierungen veröffentlichen wollen. Wir wollten ja da jetzt nicht unbedingt Grünen und FDP einen Stock zwischen die Steine schieben, obwohl es eigentlich klar war. Also es war ja schon immer so, dass wir noch keine Mehrheit für die Legalisierung haben. Das war sowieso eigentlich jedem bekannt. Aber dann kam eine Forsa-Umfrage raus, mitten in den Koalitionsverhandlungen, Sondierungen. Und da ist nach wie vor auch die Frage, wer die eigentlich in Auftrag gegeben hat, ne, da eben mitten in diese Diskussion rein so eine Umfrage zu platzieren. Die sind auf 35% pro Legalisierung gekommen. Die Schlagzeilen waren dann 63% gegen die Legalisierung. Und da hatten wir halt unsere Umfrage in der Schublade und konnten dann auch dank mehr Personal, dank Sascha an der Medienfront, sobald wir das gesehen haben, die Pressemitteilung mit unseren Zahlen rausgeben und sagen, ja, wir haben keine Mehrheit für die Legalisierung. Nach uns sind immerhin 39% dafür statt 35, laut Infratest-DiMAP. Aber wir haben eben auch eine Mehrheit für die Entkriminalisierung. Und das ist dann teilweise noch in die Ticker-Meldungen mit reingekommen, wo dann eben immer noch die Forsa-Umfrage genannt wurde, von wegen keine Mehrheit, aber Mehrheit für die Entkriminalisierung. Wir konnten also diesen Negativimpuls in den Medien nochmal ein bisschen abschwächen, abmildern und positives Signal mit reingeben. Das war ein wirklich guter Arbeitstag, so dass wir wirklich auch da geschafft haben, schnell zu reagieren und wirklich die Dinge zu verändern. Vielleicht nochmal so kurz zur allgemeinen Entwicklung. 2014 hatten wir noch 30% Zustimmung zur Legalisierung. Dann hat es ein bisschen geschwankt. Tendenziell ging es hoch. Wir hatten einen Ausreißer nach oben, sogar 2016, glaube ich, war es mit 42%. Nee, 15. Mhm. 2015 hatten wir 42%. Wo auch immer diese drastische Erhöhung herkam, ist dann wieder auf 35 runter 2016 und jetzt eben 2017 wieder auf 39. Also im Schnitt jedenfalls seit 2014 fast 10% Anstieg. Und wenn es so weitergeht tatsächlich, dann haben wir in wenigen Jahren auch eine gesellschaftliche Mehrheit in der Bevölkerung für die Legalisierung. Und ab dann wird es spannend, dann wird was passieren. Genauso war es in den USA auch. Seit die Mehrheit in der Bevölkerung stabil über 50% ist, legalisiert ein Staat nach dem anderen. Und von daher bin ich immer jedes Jahr sehr gespannt auf die neuen Ergebnisse.
Also ich wollte halt eigentlich nur mal sagen, dass wenn ich mir überlege, seit 2009 bin ich hier, da hatten wir 152 Leute. Jetzt habe ich zuletzt gerade 52 Leute neu eingebucht, die innerhalb von 10 Tagen reingekommen sind. Ja, ich bin Dennis, ich bin hier seit 2009, also mittlerweile fast 10 Jahre. Und hauptsächlich für den Webshop die Sponsoren und die Sponsorenverwaltung verantwortlich. Der Webshop ist insofern wichtig, vor allen Dingen im Sinne von Spread the Message. Also da können wir halt unsere Flyer und Aufkleber und unsere Aufklärungsmaterialien halt zum Selbstkostenpreis an die Leute abgeben, die Interesse haben, das für uns oder für die Sache zu verteilen. Ja, die Mitglieder werden verwaltet durch unsere neue Abrechnungssoftware und das erleichtert uns die Arbeit insofern, als dass wir die Rechnungen jetzt nicht mehr einzeln schreiben können, sondern alle in einem Balk rausschicken können und ansonsten halt auch einfach ein moderneres Mittel zur Verwaltung der ja mittlerweile auch schon knapp 2500 Fördermitglieder zu haben.
Insgesamt war die Mitgliederentwicklung 2017 super beim DHV. Wir haben viele, viele neue private Fördermitglieder gewonnen, auch viele neue Firmensponsoren, das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Und im Dezember konnten wir dann auch endlich unsere neue Software fertig kriegen, beziehungsweise einen weiteren großen Schritt für unsere Verwaltungssoftware vollenden, nämlich die Zahlungserinnerungen an die Leute, die eben noch nicht bezahlt haben.
Ja, das Ganze ist letztendlich sogar noch ein viertes Großprojekt, ein verstecktes, von dem ihr nicht viel mitgekriegt habt. Aber das ist halt so eine große Softwareveränderung. Viele von euch kennen das vielleicht aus anderen Bereichen. Ist eine ganz schwierige Angelegenheit, wenn man was wirklich anpassen muss und nicht nur einfach so von der Stange, damit unsere Daten vor allen Dingen bei uns im Büro sind. Die meisten Lösungen sind irgendwo in der Cloud. Das wollten wir natürlich nicht mit unseren Mitgliederdaten haben. Und gleichzeitig eine Anpassung, dass auch möglich ist, per Ratenzahlung mit SEPA zu zahlen, unterschiedliche Beiträge. Ist kompliziert. Wir sehen das zum Beispiel auch bei anderen großen Organisationen. Die Piraten wären als Computer-Nerd-Partei sogar fast dran gescheitert. Bei den Grünen, weil es auch ein Projekt, das Jahre gedauert hat und viel Geld verschlungen hat. Auch bei uns hat es länger gedauert als geplant, aber jetzt ist es eben auch so, die Beitragsrechnungen gehen auf Mausklick automatisch raus, auch an hunderte Leute gleichzeitig, während wir die früher im Prinzip alle einzeln erstellen mussten. Genauso die Einzüge per Lastschrift, die Zahlungserinnerungen, wie du gesagt hast. Die Verwaltung pro Mitglied ist wesentlich schlanker geworden dadurch und wir können halt dadurch auch noch einen größeren Anteil der Beiträge der Mitglieder jetzt eben auch für Legalisierungsaktionen ausgeben. Ja, und die Mitgliederentwicklung ist natürlich auch eine Sache, die jetzt nicht nur dieses Jahr gut war, sondern wirklich kontinuierlich jedes Jahr. Wir haben da so eine schöne Grafik auf unserer Seite, wie es steil bergauf geht. Und ja gut, bei 2.500 ungefähr sind wir jetzt. Da sagen immer noch viele, wieso wenig und sind dann enttäuscht. Kann man natürlich so oder so sehen. Wir sind wahrscheinlich damit jetzt die größte Legalize-Organisation in Europa. Andererseits natürlich ein Zwerg im Vergleich zu den US-Organisationen, wo man eben auch sieht, okay, wenn da irgendwie 50.000 Leute im Spiel sind, ne, klar, dann geht es natürlich schneller voran und eine Organisation kann mehr machen. Aber die Entwicklung ist auf jeden Fall positiv und je schneller, je mehr, desto besser kann man am Ende eigentlich nur noch anfügen.
Ja, und genau in dem Sinne machen wir ja auch wieder unsere Weihnachtsspendenkampagne, wie im vergangenen Jahr. Erinnern wir euch zu Weihnachten daran, dass Legalisierung eben nicht von alleine kommt, dass man was tun muss, dass wir eure Unterstützung brauchen. Ich habe ja vorhin schon vom vergangenen Jahr erzählt, dass wir die Cannabis-Petition da mit unterstützen wollten. Dieses Jahr haben wir ein anderes Ziel gesetzt. Wir wollen eine Studie finanzieren mit eurer Unterstützung, die eben genaue Zahlen, wissenschaftlich errechnete Zahlen zu dem Nutzen einer Legalisierung hervorbringt. Zum einen zu den erwarteten Steuereinnahmen, aber auch eben zu den einzusparenden Kosten bei Justiz, Polizei etc. pp. Und das soll eben von dem renommierten Ökonomieprofessor Justus Haukapp gemacht werden, der in Deutschland vielen ein Begriff ist, der auch auf unserer Konferenz eben im November war. Und ja, da werden wir auf jeden Fall eure Unterstützung brauchen und viel Geld investieren. Ja.
Also das wird einschlagen, dass eins der wichtigen Argumente für die Legalisierung, natürlich nur eins davon, aber in den USA zum Beispiel hat das eine durchaus große Rolle gespielt in den Staaten, die da legalisieren. Colorado saniert jetzt massenhaft Schulen mit den Steuern, die da eingenommen werden. Und in Deutschland gibt es dazu noch keine Zahlen, beziehungsweise die einzigen Zahlen, die es gibt, sind von uns, die habe ich damals noch als Einzelkämpfer beim Handverband mal zusammengetragen und natürlich auch viele Fragen sind offen geblieben. Ich hatte ja jetzt nicht monatelang Zeit und 5 Mitarbeiter, die mit recherchiert haben oder so. Das war nur so eine vorsichtige Annäherung und das weitestgehendste, was es seit 15 Jahren ungefähr überhaupt gibt in Deutschland. Und wenn wir dann jetzt eine vernünftige Studie haben mit klaren Zahlen, mit klaren Quellen und wirklich detaillierter Berechnung, wo dann noch ein Professor drunter steht, das wird mit Sicherheit auch öffentlich diskutiert werden. Wir würden gerne auch eine professionelle Pressekonferenz dazu machen, um das zu featuren. Und wir glauben, dass das ähnlich wie das grüne Cannabiskontrollgesetz Grundlage für zukünftige Legalisierungsdiskussionen sein wird. Außerdem kann man noch was gewinnen bei der Weihnachtsspendenkampagne, genau. Auch nicht schlecht.
Ja, wir haben ein schönes Gewinnspiel organisiert. Über 100 Preise verlosen wir. Es gibt ein Video dazu auch auf unserem Kanal, könnt ihr euch anschauen. Ja, über 100 Preise gewinnen und legalisieren. Ja, wenn das mal nicht eine wunderbare Kombination ist, macht einfach mit, ab 10 Euro Spende könnt ihr hier auch was abgreifen. Insofern hoffen wir auf mehr Unterstützung als in den vergangenen Jahren. Und wir haben sie auch schon bekommen. Die größte Einzelspende in der Geschichte des DHVs ist schon eingegangen im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsspendenkampagne. 7.000 Euro auf einen Schlag. Vielen Dank an den Spender. Wir hoffen natürlich, dass es noch mehr werden, vielleicht auch noch mehr derart große Spenden. Es ist völlig klar, es gibt da draußen Leute, die das Geld haben. Also Leute, investiert es in die Legalisierung. In 3-4 Jahren werdet ihr zurückgucken und euch selber auf die Schulter klopfen.
Und lasst euch nicht erschlagen davon und denkt jetzt, jeder, der nicht irgendwie vierstellig spendet, ist jetzt irgendwie, muss sich schämen oder so. Da kommt es halt auf die Masse an und das Problem ist, es sind nicht diejenigen, die 10 Euro spenden, sondern diejenigen, die nicht 10 Euro spenden, weil dadurch kommt natürlich auch viel Geld zustande.
Genau. Ansonsten gab es im Dezember noch eine andere interessante Nachricht, beziehungsweise 2 interessante Nachrichten, was Cannabis als Medizin angeht. Zum einen ein Verfahren von Günther Weiglein, Cannabis-Patient, der vielen von euch bekannt sein dürfte aus Funk und Fernsehen, der eben vor 1,5 Jahren mit dem Anbau von Cannabis erwischt worden war, damals noch im Notstand sich befindend, also hatte eine Ausnahmegenehmigung, durfte Cannabis in der Apotheke kaufen, konnte es sich aber nicht leisten. Und der hat eben eine Geldstrafe auf Bewährung bekommen, also quasi so ziemlich die niedrigste Strafe, die man bekommen kann, wenn man nicht direkt freigesprochen wird, ist aber trotzdem in Widerspruch gegangen, weil er sagt, nein, er erwartet, dass er komplett freigesprochen wird nach rechtfertigendem Notstandparagraf. Und ja, das finden wir natürlich super, dass Patienten für ihre Rechte kämpfen. Ein ähnliches Beispiel haben wir jetzt vor wenigen Tagen nochmal gehabt, wo ein Patient in München es eben geschafft hat, einen Joint, der unbrauchbar gemacht worden war, von Polizeibeamten nicht ersetzt zu bekommen, aber doch das Geld dafür ersetzt zu bekommen. 6,60 Euro hat er zurückbekommen, weil ihm eben ein Medizinalhanf-Joint weggenommen wurde und der unbrauchbar gemacht worden war. Also auch das ein schönes Zeichen. Man kann durchaus auch dagegen agieren, wenn rechtswidrige Maßnahmen von der Polizei getroffen werden, wenn trotz Rezept Cannabis beschlagnahmt wird oder irgendwie unbrauchbar gemacht wird. Wehrt euch dagegen, nutzt die neuen Möglichkeiten und ja, ihr seht, was daraus werden kann.
Kommen wir nochmal zum Ausblick. Wa? Ich glaube, wir haben das Jahr 2017 jetzt soweit durch mit den wichtigsten Punkten, die wir rüberbringen wollten.
Es war ein krasses Jahr, es war unglaublich viel los. Also für mich und ich glaube für alle in der Hanfszene das größte Jahr, das wir jemals hatten. Aber wer weiß, vielleicht wird 2018 noch größer.
Ja, da kann ich einfach nur den Standardsatz sagen. So der, ja, wir sind alle hier, um zu legalisieren halt irgendwie. Ja. Ja, ich bin der Andreas, arbeite beim DHV seit August 2017 und bin zuständig für das IT-Management. Ja, es ist schon eine große Herausforderung, weil ich einfach an sehr unterschiedlichen Bereichen tätig bin. Und es ist aber auch sehr schön, so eine große Bandbreite da zu haben, mit der ich arbeiten kann. Bisher habe ich mich um die Software gekümmert, mit der wir unsere Mitglieder verwalten. Und im nächsten Jahr wollen wir uns weiter professionalisieren, indem wir die Webseite überarbeiten und unsere Newsletter überarbeiten. Und da dürft ihr gerne gespannt sein, was euch Neues erwartet.
Ja, das war Andreas. Zur IT-Front haben wir ja schon eben gesagt, die Mitglieder-Software, die neue, da hat Andreas natürlich einen wesentlichen Anteil dran, dass es jetzt so funktioniert, wie es funktioniert. Und als nächstes, auch ein Andreas-Thema, wird zum Beispiel die Renovierung der Homepage sein. Viele von euch haben es vielleicht gemerkt, ein bisschen peinlich. Wir haben zum Beispiel immer noch unsere alte Logo-Version auf der Homepage. Die Farben sind nicht so, wie sie sollten und so, alles so ein bisschen veraltet. Das sind so die Kleinarbeiten, wo wir jetzt ran müssen, um unseren Gesamtauftritt noch mal eins mehr zu professionalisieren. Die Flyer müssen dringend überarbeitet werden, die wir haben. Das ganze Infomaterial und an anderen Punkten, wo wir halt schon gute Arbeit machen, wollen wir sie noch besser machen. Die Ortsgruppen sind ein wichtiges Thema. Wir haben eben gesagt, wie wertvolle Arbeit die leisten und wir hoffen, dass wir davon noch mehr sehen. Wir wissen auch, jetzt gerade sind wieder einige Gruppen in Gründung in verschiedenen Städten in Deutschland und das ist natürlich dann wichtig, dass die bei uns auch vernünftig angebunden sind, dass wir denen helfen können mit Material. Bei Pressearbeit zum Beispiel und so weiter. Also da wollen wir mehr leisten nächstes Jahr und hoffen dann eben auf mehr Ortsgruppen. Die Studie zur Prohibitionskosten schon erwähnt, das wird natürlich ein wichtiges Thema nächstes Jahr sein, das dann auch vernünftig zu promoten. Ganz allgemein mehr politische Lobbyarbeit. Das ist ja auch eine unserer Kernaufgaben eigentlich, wo wir ran müssen. Da spielt Verena und die Firmenvertretung sicherlich eine Rolle, wo wir auch ganz neue Dinge tun werden. Aber auch die normale Arbeit, sage ich mal, werden wir intensivieren in dem Bereich pro Legalisierung. Da haben wir die Petition ja jetzt noch vor uns, die zwar abgegeben ist, aber noch nicht beraten ist. Da werde ich möglicherweise noch im Laufe des Jahres 2018 nochmal persönlich im Petitionsausschuss für die Legalisierung werben. Entkriminalisierung wird, glaube ich, schon auch Thema bleiben in der konkreten parlamentarischen Arbeit, egal welche Regierung da zustande kommt. Wir werden auf jeden Fall eine starke cannabisfreundliche Opposition haben, die entsprechende Anträge stellt, also Grüne, Linke, FDP, alle für Legalisierung, die können sich da gegenseitig dann irgendwie den Rang ablaufen, wer die beste Legalize-Arbeit macht, da wird was gehen. Und ganz konkret haben wir natürlich auch jetzt noch die Führerscheinfrage, mit dem ganzen Feedback, was jetzt von Politikern kommt. Wir haben gerade 808 Landtagsabgeordnete angeschrieben per E-Mail. Da ergeben sich jetzt schon erste Nachfragen und Gespräche und so weiter. Und Cannabis als Medizin natürlich auch Riesending wird es auch bleiben mit den ganzen Problemen, die das Gesetz mit sich bringt. Und auch da wird was passieren, sehr wahrscheinlich, weil selbst bis in die CDU rein die Probleme erkannt werden. Die nächste Konferenz, natürlich auch wieder ein größeres Projekt. So ein Programm stellt sich nicht von alleine auf die Beine. Und wir wollen natürlich wieder auch was liefern. Und mit dem neuen, größeren, vergrößerten Team haben wir auch mehr Kapazität, spontan auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Finde ich auch wichtig, weil das Beispiel mit den Umfragen hat gezeigt, dass man da viel rausholen kann in der Öffentlichkeitsarbeit. Ja, und politisch wird natürlich auch wieder ein spannendes Jahr. Die ganz großen Dinger, worauf wir gucken, haben wir schon gesagt, USA, Kanada, da wird nächstes Jahr wieder richtig was abgehen. Dieses Jahr nichts passiert in den USA wegen diesem Zwei-Jahres-Rhythmus bei den Volksabstimmungen. Die ersten Staaten haben jetzt die Volksabstimmung schon angeleiert. Die müssen ja immer massenhaft Unterschriften sammeln, damit es überhaupt eine Volksabstimmung gibt. Und in den ersten Staaten haben die Organisationen, die Aktivisten, die Unterschriften schon eingereicht. Die Liste der Staaten, die abstimmen im Herbst, wächst also jetzt schon langsam. Kanada, das wird rappeln wie verrückt. Kalifornien, zum 01.01.2018 geht es los mit dem Verkauf in Kalifornien. Das wird die Welt erschüttern mit Bildern, mit Fernsehbildern. Ein riesiger Markt. Das ist von der Bedeutung überhaupt nicht zu unterschätzen.
In Hollywood wird Cannabis bald legal sein. Ja. Das heißt, jeder Fernsehstar, jede Fernsehproduktion, die wir hierzulande quasi aus den USA angeschwemmt bekommen, wird in einem Legal State produziert werden. Das wird sich auswirken.
Ja, vermutlich wird am Ende genauso häufig mitten im Film irgendwie auch Gras geraucht wie mal Alkohol getrunken oder so. Vielleicht noch mehr, wer weiß, weil es gerade irgendwie neu ist. Also das wird eine große Nummer. Und wenn wir jetzt mal erst im Internationalen bleiben, es wird auch beim Thema Medizin weiter vorangehen. Also wir haben ja eben schon Länder aufgezählt, die jetzt nach und nach Cannabis als Medizin eingeführt haben. Es sind immer noch einige europäische Länder, wo das nicht so ist. Ich denke, da werden mehr dazukommen, auch durch das große Vorbild Deutschland. Ne, wenn wir das gemacht haben, dann können die das auch. Da wird auch was passieren. Ja, und in Deutschland?
Wird auch einiges passieren, hoffentlich. Du hast es vorhin schon gesagt, wir werden natürlich Druck machen an allen Fronten. Legalisierung, Entkriminalisierung, Führerschein, whatsoever. Wir müssen jetzt mal schauen, wer an die Macht kommt, wie die Regierung genau aussehen wird. Unabhängig davon, wer es wird, wir klemmen uns natürlich dran, wir klemmen uns dahinter. Wir werden sie nicht in Ruhe lassen mit dem Thema. Und gerade bei dem Thema Cannabis als Medizin, da wird es sicherlich auch noch Veränderungen geben, da wird es sicherlich noch Optimierungen am Gesetz geben. Die CDU selber hat es schon erkannt, dass es da an der einen oder anderen Stelle hakt. Also sind wir uns mal relativ sicher, dass es da noch kleinere Optimierungen geben wird, die zum Teil auch eben im Sinne der Patienten, in unserem Sinne sind.
Genau, insofern, ja, an die Arbeit für nächstes Jahr. Wir sind sehr gespannt. Wir leben in wirklich spannenden Zeiten in der Legalisierungsbewegung. Nach so vielen Jahren kann man das wirklich sagen. So viel Bewegung war noch nie drin, auch wenn sich für Cannabis als Genussmittel hier noch nicht viel ergeben hat. Wir kommen diesem Durchbruchspunkt immer näher und mit eurer Hilfe schaffen wir das.
Wir kämpfen nicht mehr gegen Windmühlen, sondern wir rennen offene Türen ein. Das merken wir wirklich an allen Fronten.
Sehr schön, genau. Und damit wünschen wir euch einen guten Rutsch, ein rauschendes Fest und ein schönes Jahr 2018 mit euch zusammen. Schaffen wir das. Auf geht's Richtung Legalisierung. Bis bald.